Warum sind Sie denn überhaupt Journalist geworden?
Ich bin Journalist geworden, weil ich gerne schrieb und weil ich mich für manchen Sachverhalt interessiert habe. Das war früher mehr fürs Feuilleton und Theater und für Sport, dann später mehr für andere Geschichten.
Darf ich kurz fragen, wie ist das so Ihr Werdegang gewesen? Haben Sie Journalistik direkt studiert? Oder?
Nee, ich bin nach der Schule gleich ins Volontariat geschlittert, wie es manche damals gemacht haben.
Das war sogar beim Staderblatt irgendwie.
Stader Tageblatt.
Genau.
Das war insoweit ganz gut, weil die hatten auch einen Mantel.
Dann sind Sie ja irgendwann mal vom Spiegel zur SZ gewechselt.
97, ja.
Ja. Was war da der Grund, wenn ich fragen darf? Gab's da
Auseinandersetzung mit Stefan Aust.
Ah ja.
Hatte mit Stefan einen großen Krach und habe dann fristlos gekündigt.
Sie haben ja einige Fälle aufgedeckt. Also das ist ja auch die CDU-Spendenaffäre. Und jetzt auch Siemens. Was treibt Sie als Journalist an, da immer nachzuhaken, weiterzubohren? Also es ist ja auch kein leichtes Feld, so jetzt investigativ richtig in die Tiefe da reinzugehen.
Das ist ein bisschen wie beim Steine sammeln. Was am Anfang noch leicht erscheint, wird immer schwerer. Aber es ist halt ein Berufsfeld, so wie man sagen kann, dass derjenige, der Fliesen legt, auch keinen einfachen Beruf hat. Manchmal, wenn das Haus verwinkelt ist, hat auch der recherchierende Journalist nicht. Aber ich mache es ganz gerne, ich kenne viele Leute, mich interessieren Sachverhalte, auch ein bisschen die Hoffnung auf Veränderung und außerdem ist es ein Handwerk, für das ich bezahlt werde.
Jetzt vielleicht zu dem Medium, für das Sie jetzt arbeiten, ja. Die Süddeutsche Zeitung. Also es ist für uns wirklich immer noch ein Rätsel, warum sind die so besonders gut? Was macht die SZ so wirklich erfolgreich? Weil letztlich schaffen die das ja zum einen logistisch, aber auch zum anderen vertriebsmäßig doch wirklich über ganz Deutschland hinweg gute Absatzzahlen zu haben. Was glauben Sie, was könnte der Grund dafür sein?
Ich glaube, dass es die Mischung ist. Die SZ hat früher mehr davon gelebt, von der sprachlichen Farbe. Die SZ lebt stark von Sachen wie Streiflicht, auch von Kommentatoren wie Prantl. Und als neue Farbe ist hinzugekommen etwas, was es früher nur in Person von ein, zwei Leuten gab, wie Michael Stiller, dass die SZ heute auch als Rechercheeinheit gesehen wird und viele große Fälle beginnen halt nicht mehr, wie es früher normal war beim Spiegel, sondern sie beginnen bei anderen Blättern und darunter halt vorwiegend bei der Süddeutschen.
Kommen wir mal zu dem Fall El Masri. Der Ausgangspunkt war ja die Berichterstattung in der New York Times.
So ist es ja.
Was hat Sie dazu bewegt, auch in die Geschichte einzusteigen?
Eigentlich nur der Kollege Richter, der an dieser Geschichte dran war. Der hatte auf diese New York Times-Geschichte aufmerksam gemacht. Ich habe sie gelesen. Ich muss sagen, ich habe nicht richtig reagiert zunächst. Ich war nicht ganz überzeugt, dass das so korrekt ist. Und dann hat Richter ja kurz darauf den Gnidic getroffen in Ulm. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, wie authentisch ihm der Masri erschienen sei. Dann sind wir so ein paar Dinge durchgegangen. Dann hat er eine Seite-3-Geschichte gemacht. Und dann bin ich mit eingestiegen bei Al-Masri. Also man kann nicht sagen, dass wir den Al-Masri-Fall entdeckt hätten. Den hat die New York Times auch nicht so richtig entdeckt, weil der Anwalt auf die New York Times zugegangen ist. Aber wir haben halt dann versucht, systematisch an diesem Fall zu arbeiten.
Es ist ja so, dass dort viele Organe involviert sind, das BKA, der BND, die Bundesregierung. Und in seinem Rechercheprotokoll schreibt der Richter ja auch, dass er da Verbindung aufgenommen hat mit Berlin und Herr Funke zum Beispiel ganz konkret gefragt hat. Da sind ja immer sehr spärliche Aussagen getroffen worden. Wie ist es dann möglich, als Journalist, Herr Leindecker, da dennoch an Informationen zu kommen?
Die offiziellen Auskünfte sind nicht mein Rinnsal. Aber das, was man im Hintergrund hört, da geht es ja auch um Fragen wie Glaubwürdigkeit. Es geht ja darum, ob das, was man recherchiert hat, dass man im Gespräch mit Herrn Masri oder mit Herrn Gnidic oder mit Sicherheitsleuten oder mit wem auch immer erfahren hat oder auch von Amerikanern gehört hat, ob das eine Substanz hat. Das sind ja auch nur Quellen. Diese Quellen können ja falsch sein. Und da ist in den Hintergrundgesprächen tatsächlich rübergekommen, relativ früh, dass das, was Masri sagt und die Rolle, die er beschreibt, dass das korrekt sei. Und das hat halt dann uns auch dazu gebracht. Und da lag halt dann die Stärke drin, dass wir im Hintergrund schon Leute hatten, die uns immer wieder an die Hand genommen haben, gesagt haben, das ist so. Und wir haben, also ich glaube, wenn es überhaupt ein Verdienst gibt, ist es das Verdienst, in dieser Geschichte nicht locker gelassen zu haben.
Andere Medien sind dann ja auch relativ schnell eingestiegen, im Speziellen auch der Stephen Gray in England.
Ja.
Der hatte ja auch viel.
Gut, der eine ganz andere Rolle nochmal hat.
Ja. Ja. In welchem Zusammenhang hat es da vielleicht eine Zusammenarbeit gegeben mit dem Stephen Gray?
Also, es hat mit allen immer wieder sporadisch oder mehr Zusammenarbeit gegeben. Das ist ja ein internationales Netzwerk. Das, was Stephen Gray gemacht hat, das ist ja höchst verdienstvoll, diese Flugbewegung rauszusuchen und wenn man sein Buch liest und hinten das mal alles durchgeht, ist das ja auch ein großes Arbeitsmaterial. Ich glaube, die Geschichte zeigt, dass Journalisten dann, wenn sie versuchen, Netzwerk zu haben, viel stärker sind, als wenn sie als Einzelkämpfer durch die Lande schnurren.
Glauben Sie wirklich, dass die Sache, die zum Beispiel in Italien gelaufen ist, ja, dass die Handys teilweise sehr genau präzise geortet werden konnten, glauben Sie wirklich, dass einer Organisation im CIA das zufällig passiert? Oder können Sie sich vorstellen, dass es einfach so ist, dass mit absichtlich so einer Information Flut dort die Medien auf eine falsche Fährte gelockt werden sollten? Können Sie sich sowas vorstellen?
Sie wollen bedeuten, dass die Medien möglicherweise, dass die CIA absichtlich schlecht war, handwerklich.
Ich kann es mir schwer vorstellen, dass denen sowas passiert. Sagen wir es mal so.
Fortwährend. Also ich glaube, es gibt kaum eine Branche, in der mehr gestümpert wird als die Nachrichtendienstbranche. Und das gilt auch für die Amerikaner, wenn sie die großen Fälle sehen und da mal nachgehen. Das ist ja alles ein Mythos, den es da gibt. Wenn sie den deutschen Nachrichtendienst sehen, wer ist denn früher zum Nachrichtendienst gegangen, bevor diese Personalgeschichten halt ein bisschen schwieriger wurden in anderen Bereichen? Doch die ein schlechtes Jurastudium gemacht hatten, mit 4 oder so, oder die nichts werden konnten, oder die einen Adelstitel hatten. Es hat auch ganz lange Rekrutierungsprobleme gegeben, gute Leute zu bekommen. Das hat sich geändert in den letzten Jahren. Und bei den Amerikanern gab es ja auch immer wieder Aus und Abs. Also da glaube ich keine Sekunde, dass irgendjemand das konstruiert hat, sondern die haben sich relativ sicher gefühlt. Und das, was die Amerikaner jetzt interessiert und auch irritiert, ist ja, das kann man auch an Reaktionen sehen, die es in den USA gibt, die Verblüffung darüber, dass die Deutschen dieser Sache so nachsteigen, sogar Haftbefehle machen. Mhm. Das gibt halt größte Irritation. Das gilt für Italien auch. Die haben nicht gedacht, dass die Kumpel, mit denen man immer zusammenarbeitet, plötzlich gegen sie ermitteln werden.
Sie haben ja es geschafft, über den Fall Ralf Trede doch mit dem BKA in irgendeiner Form zu sprechen.
Ja.
Ich würde mich zum einen dafür interessieren, wie schafft man das dann, da wirklich doch Informationen zu bekommen, weil ich denke mal...
Normal mit Anfragen.
Mit Anfragen und da gehen die auch drauf ein.
Ja, also ich meine, es gibt konkrete Anfragen in dem Bereich und es gibt Unterlagen und dann schickt man mit der gehörigen Frist einen Fragebogen und dann antworten die entweder schriftlich oder mündlich.
Jetzt ist es ja so, wenn gerade so Leute wie Ralf Trede, die ja nun fürchten müssen, ihre Karriere dort zu beenden.
Die ist beendet.
Oder, ne, und angenommen, jemand kommt so auf sie zu und sagt, ja, hallo Herr Leindecker, da ist mir großer Mist passiert, ich könnte da mal aus dem Nähkästchen plaudern. Und wie entscheiden Sie, ob Sie es publizieren oder ob Sie da eventuell andere Behörden einschalten? Wie diffizil muss so eine Information sein, dass Sie sie nicht publizieren als Journalist?
Also rein theoretisch natürlich so, wenn ich demjenigen, der zu mir kommt, so schade, dass er dann beruflich nie mehr auf die Beine kommt. Im Fall Trede war es so, da war jemand, der war gescheitert. Und das, was ich über Trede, wir hatten die erste Geschichte über ihn, das ist, wenn man sie genau liest, ist es eine Geschichte, die vieles, die ein Stück zwiespältig ist. Das ist nicht die Geschichte eines Menschen, der irgendwo Held ist, das ist kein Whistleblower, sondern das ist jemand, der verstrickt ist und auch seine Begründungen finde ich nicht so nachvollziehbar. Also er ist ja dann in der Zeit und anderswo ganz gut weggekommen. Mhm. Aber der Punkt, den er hatte, er kann nicht erklären, wieso er im Dezember nach Hause kam und wieso es dann so lange gebraucht hat, bis er dann die Hinweise gegeben hat. Also ich finde den Trede sehr zwiespältig. Und der Trede ist im Grunde eine Figur, die gescheitert ist, der wird auch nie mehr beim BKA ankommen. Der wird Glück haben, wenn er bei der Bundespolizei ein Dasein fristet. Er hat auf was aufmerksam gemacht, aber ich glaube, er hat damit den großen Skandal verbunden, auch die Erwartung, dass es ein großer Skandal ist. Man kann es auch am Untersuchungsausschussauftrag sehen, dass auch bei Kenntnis des Sachverhalts andere das anders sehen.
Wenn man jetzt an Informationen, Dokumente kommt, wie zum Beispiel bei dem Stephen Gray, der hatte ja auch die Flugdaten schon lange bevor er welche publiziert hat. Wann oder wonach entscheiden Sie, wann etwas an die Öffentlichkeit hört, weil die Öffentlichkeit ein Recht hat, das zu erfahren? Beziehungsweise, ja, ist das sicherheitsrelevant oder
also könnte das... Also die Frage sicherheitsrelevant oder so, finde ich, ist eine Frage, die mich in der Regel überhaupt nicht interessiert, weil nach meiner Vorstellung alles unterhalb des Staatsgeheimnisses aufgeblasen ist. Staatsgeheimnis ist eine andere Frage. Aber wenn ich mir angucke, was heutzutage alles NFD ist und was als vertraulich eingestuft wird, dann ist das großer Mumpitz der Sicherheitsbehörden. Sicherheitsbehörden sind wichtigtuerisch. Und jedenfalls Cicero angucken, da hatten sie zwei Wichtigtuer. Das waren die vom BKA und der Journalist, der darüber berichtet hat. Mhm. So, die kommen in dieser Geschichte zusammen. Der immer darauf verweist, wie vertraulich das alles sei, bei denen haben das über 200 Leute gelesen, dieses Papier. Also da wird ja aus jedem Henkmännchen was gemacht. Deshalb ist prinzipiell meine Einstellung, dass der Gesetzgeber hingehen müsste, das hat disziplinarrechtlich bei den Beamten ein paar Probleme. Deshalb ist die Diskussion nicht einfach zu führen. Aber alles unterhalb des Staatsgeheimnisses, strafrechtlich jedenfalls weg. Dann nicht nur die Beihilfe, die Anstiftung, sondern auch die Tat als solche. Und das ist auch eigentlich die Antwort auf die Frage, was macht man mit Sicherheit? Was ist sicherheitsrelevant? Sicherheitsrelevant ist ja nicht irgendwie ein festes Maß, sondern das ist eine Definition. Was diesseits des Flusses sicherheitsrelevant ist, jenseits des Flusses völlig egal. Von daher finde ich, ist das für mich auch kein großer Diskussionsgegenstand in der Regel.
Sicherheitsrelevant könnte natürlich auch meinen, dass Quellen Probleme bekommen. Das sagt
ja
vorhin.
Ja, das ist eine andere Frage. Wenn es klar wird, dass eine Quelle ein Problem bekommen kann, dann muss man eins machen, dass man die Quelle darauf aufmerksam macht. Das ist aber auch bei ganz normalen Ministeriumsgeschichten so, dass sie sagen, wie groß ist der Verteiler und sorgt dafür, dass es einen größeren Verteiler gibt. Dann bekommt die Quelle immer noch Probleme.
Ja.
In der Regel, aber man kann sie mindern. Das heißt, das ist dann die Fürsorgepflicht, den See ein bisschen größer zu machen.
Der Herr El-Masri, der hat ja immer wieder gesagt, ich wurde da von einem Agenten abgeholt, ja, der Herr Sam, wo er genannt wird. Er hat ja angeblich auch jemanden dort wiedererkannt. Ja. Gibt es da inzwischen noch neuere Informationen? Geht man der Sache überhaupt noch nach, wer das ist?
Doch, also sowohl die Behörden gehen nach, wie auch Journalisten. Es gab ja unterschiedliche Geschichten. Es gab ja einen Menschen, der berühmt ist, über den ein Buch geschrieben worden ist, der angeblich Sam gewesen ist. Der bestreitet das, der kann das auch belegen, dass er an diesen Tagen im Dienst war und auch mit dem Journalisten zusammen war, mit Oliver Schröm vom Stern, der über ihn ein Buch gemacht hat. Und dann gibt es eine Geschichte, dass es angeblich einer sein soll, der 25 Zentimeter kleiner ist als derjenige, den El-Masri identifiziert hat. Die ist auch nicht sehr wahrscheinlich. Von daher ist das nicht gelöst. Aber ist das schon eine wichtige Frage, ob tatsächlich deutsche Sicherheitsbehörden das Parlament belogen haben, die Öffentlichkeit belogen haben oder ob das eine Erfindung von Masri ist.
Zum Teil wurde ja auch in der Süddeutschen mit John Götz zusammengearbeitet, der ja für Panorama Monitor sonst immer die Filmbeiträge macht. Wie kam das zu dieser Kooperation?
Ich kenne John Götz lange. John Götz ist einer der besten Rechercheure, die es gibt und bin eigentlich dankbar, dass er mit uns macht, weil John Götz immer wieder Zugänge hat, die man alleine oder auch zu zweit nicht so leicht bekommt. Es ist also bei einer Tageszeitung müssen Sie ja viel schneller reagieren. Wenn Sie für ein Monatsblatt arbeiten, wie Cicero oder so, haben Sie eigentlich ja Zeit. Aber bei einer Tageszeitung gibt es ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Und deshalb ist gerade bei einer Tageszeitung das, was begonnen hat vor ein paar Jahren, aber noch intensiviert werden muss, dass man Teambildung macht, dass man Teambildung in den Ressorts macht, dass man Spezialisten zusammenholt. Viel besser als das Prinzip, dass nur der Einzelne seine Geschichte machen muss. Weil das ist oft eine Zeitfrage, eine Kapazitätsfrage, eine Typfrage. Es kommen ganz unterschiedliche. Also eine wichtige Frage in diesen Bereichen ist, wer kann besser mit Männern über 40 reden? Wer kann besser mit Männern unter 30 reden? Wer kommt mit Frauen zurecht? Das sind ja sehr unterschiedliche Dinge im Leben. Mhm. Also wenn Sie drauf gucken, stellen Sie fest, der eine kann besser mit dem und der andere besser mit dem. Also ist es doch eigentlich vernünftig, wenn man Leute hat, die von einem Sachgebiet was verstehen, dass man die Rechercheure auch dann danach einsetzt.
Vernünftig schon, aber aus Konkurrenzgründen auch selten möglich. Also ist
aber
ja auch
wir
eine Leistung
konkurrieren da. Nicht so. Wir also der Nico Richter ist ein wunderbarer Kollege. Ich würde, wenn Nico Richter sagen würde, das möchte er jetzt alleine machen, ohne mich, würde ich sofort sagen, jawohl, und die Haken zusammenschlagen. Denke umgekehrt auch. Also klar, gibt es immer Eifersüchteleien und Neid im Journalismus, aber da ist und wenn man sich selbst betrachtet, vielleicht ist man da auch gefährdet. Nur, ich werde jetzt 58, also was soll ich noch? Also wenn mir einer sagt, er möchte mich nicht dabei haben, sage ich Dankeschön und bin ich dabei. Ne?
Ich möchte gerne noch mal ganz kurz auf den Fall Maastricht zurückkommen. Ja. Steinmeier hat ja vom Untersuchungsausschuss ausgesagt, unter anderem ja auch diese Kurnas-Geschichte noch mal erklärt, dass er angeblich von nichts gewusst hat. Nur ist es ja aber so, der Otto Schily hat gesagt, ja, also wir wussten das damals und ich habe da eventuell Fehler gemacht. Nun hat das für mich so ein bisschen den Eindruck, als ob er, also Schily, der nun nichts mehr zu verlieren hat, sich so ein bisschen vor Steinmeier stellt. Aber mal Hand aufs Herz, Steinmeier war als Kanzleramtschef Chef der Geheimdienste und wie erklären sich diese Aussage? Der muss doch was gewusst haben.
Also Otto Schily ist Rechthaberei. Das ist ein älterer Mann, der zeigen will, dass er eigentlich nie was richtig falsch gemacht hat. Also wenn Sie das mal richtig lesen, ist das nicht so, dass er sagt, sorry, sondern er beginnt ja noch Schlachten im Fall Konatz, die ja völlig absurd sind, dass er darüber redet, ob der einen Feldstecher mit hatte, eine Autohorse getragen hat oder warum der einen Rucksack trug. Also das ist außerhalb eigentlich dessen, was man ernst nehmen kann. Im Fall Steinmeier ist es so, dass man ihn hier als Bürokraten kennengelernt hat, als totalen Rechthaber eine Aussage zu machen, dass man 2002 im Fall Konatz die Sicherheitslage so gesehen hat, dass man auch davon ausgeht, dass das im Nachhinein richtig war, aber dass man mit dem Blick, den man heute hat, sagen muss, insgesamt war das Verhalten nicht richtig und dafür entschuldigt man sich nicht. Da wird ihm kein Zacken aus der Krone fallen. Dass er das nicht tut, ist eine große Schwäche.
Was glauben Sie, inwieweit die Öffentlichkeit jetzt schon über die Geheimdienstaktivitäten in Sachen Kampf gegen den Terror aufgeklärt ist? Also man weiß von dem Rendition-Programm, dass einige
Flüge... Ich glaube, dass die Leute nicht interessiert. Ich glaube, das interessiert nur insoweit, als es den Anti-Imperialismus bei den Linken und ansonsten den Anti-Amerikanismus bei den anderen ein Stückchen mit beflügelt. Aber sobald sie dann reingehen, das kann man am Fall Konatz, glaube ich, ganz gut erkennen. Also das sind die Anti-Impis und die anderen sagen, ja, ist ja unglaublich, Guantanamo, aber was haben wir eigentlich damit zu tun? Und wieso ist dieser Zottel da überhaupt nach Pakistan gegangen? Und was haben wir mit dem zu tun? Der ist da. Ich glaube, es ist schwierig im Journalismus Leute zu finden, die was Neues zu sagen haben. Und es ist noch schwieriger, Leute zu finden, die was Neues hören wollen. Also das ist so eine Frage, was richtest du eigentlich aus? Was nicht? Manchmal richtest du ja auch was an, was heißt Öffentlichkeit? Die Öffentlichkeit ist in ihrem Vorurteil sehr fest in diesen Fragen und egal, was sie da liefern, dass Leute erschütterbar sind, dass Leute sagen, das habe ich bisher so oder so gesehen, jetzt sehe ich es aber anders. Das begegnen ihnen alle paar Jahre mal.
Aber ist es denn nicht so, dass die Leute nur deswegen so ruhig geblieben sind und mit einer gewissen Gleichgültigkeit auf diese ganzen Dinge reagiert haben, weil es in beiden Fällen mehr oder weniger nicht wirkliche Deutsche waren?
Ja.
Aber ich meine, die haben ja auch nur aus unglücklichen Umständen sind die in diese Situation gekommen, was jetzt nicht jedem von uns passieren kann. Ne?
Und keiner von denen ist Frau Kampusch. Das muss man sagen. Also wenn's eine männliche Frau Kampusch geben würde und es gäbe auch sozusagen die Möglichkeit, sich mit der Person zu identifizieren, wäre die Reaktion weniger desinteressiert. Ich glaube, dass 80%, das sagen alle Bundestagsabgeordneten, die damit zu tun haben. Also diejenigen, die in der CDU kritische Fragen gestellt haben, dem Zusammenhang gefragt haben, haben recht, die haben an der Basis richtige Prügel bekommen. Was habt ihr mit dem Masri? Was habt ihr mit dem Konatz?
Ja.
Guckt sie euch doch mal an. Was arbeitet der Massi eigentlich? Kriegt er nicht Sozialhilfe? Wie viele Kinder hat der? Mhm. Das ist doch komisch, dass seine Frau nach Beirut gegangen ist. Das sind die Fragen, die Leute haben.
Mhm. Meine Frage war dahingehend, ob Sie vermuten, dass da noch, also dass das, was bekannt ist, eigentlich jetzt nur die Spitze des Eisberges ist. Also was die CIA zum Beispiel an... Ja, die CIA-Aktivitäten meine ich jetzt.
Die CIA-Aktivitäten sind in einem Punkt noch, also wenn man das Konatz-Buch liest, finde ich das sehr beeindruckend, also wenn man erfährt, dass Vernehmungsbeamte und Mediziner zusammenwirken auf Guantanamo, wenn man erfährt, dass Amputationen vorgenommen werden an gesunden Gliedern, das habe ich mir unter Folter so eigentlich auch nicht vorgestellt.
Ja.
Also ich glaube, da wird noch mal so ein bisschen was kommen und politisch kann es nur sein, dass man erfährt, wo die Black Sites waren, ob sie wirklich in Polen, in Rumänien gewesen sind oder woanders gewesen sind, weil dann kann man auch die Frage stellen, was haben die eigentlich in der EU zu suchen, wenn Leute so mit den Amis zusammenarbeiten. Aber ansonsten, glaube ich, ist das mehr oder weniger durch.